Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Von der Kohle zur Kunst. Der Strukturwandel im ehemaligen Braunkohlerevier der Lausitz soll mit internationalen Kunstbeiträgen begleitet werden. Das war 2018 die Idee, als auf Initiative von SPD und CDU das Lausitz-Festival gegründet wurde. Seitdem werden jeden Spätsommer besondere Orte bespielt, von Südbrandenburg bis Ostsachsen. Heute wurde das diesjährige Festival eröffnet, unter anderem von Michael Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten.
Wir wollen unsere besonderen Situationen, unsere besondere Kultur, unsere eigene Art wiederfinden. Aber wir wollen das auf einem Niveau und in einer Exzellenz, dass es deutschlandweit, europäisch, vielleicht darüber hinaus eine Relevanz hat.
Los ging's heute beim Lausitz-Festival mit Shakespeare-Sonetten, aufgeführt in einer ehemaligen Brikettfabrik, inszeniert von dem Österreicher Michael Sturminger.
Die Shakespeare-Sonette sind kein Drama. Die Shakespeare-Sonette sind zuerst mal eine Sammlung von Gedichten. Und das ist ja noch lang kein Theaterabend. Und das aber zu einem Theaterabend zu machen auf diesem Gelände, weitläufig und vielfältig, das ist sozusagen nur der Beginn einer Reise, wo man am Anfang noch gar keine Ahnung hat, wo man am Schluss rauskommt.
Das ist gleich unser erstes Thema. Mal gucken, was am Schluss rauskommt. Außerdem hören wir, wie die Menschen in der Ukraine den heutigen Unabhängigkeitstag im Land erlebt haben. Unter anderem öffneten Museen ihre Räume für Erste-Hilfe-Kurse. Und wir erinnern an einen Visionär der Kulturpolitik. Hilmar Hoffmann wäre an diesem Montag 100 Jahre alt geworden.
Das Projekt Kultur für alle ist immer noch ein utopisches.
Das Lausitz-Festival hat sich für seine diesjährige Eröffnung einen ganz besonderen Ort ausgesucht, die Brikettfabrik Luise. Das ist die älteste noch funktionstüchtige Brikettfabrik Europas, liegt in der Nähe von Doberlug-Kirchhain. Gut 100 Jahre lang wurde hier Braunkohle gepresst. Heute ist die Anlage ein Museum und steht für die Transformation der Lausitz von der Kohle zur Kultur. An diesem interessanten Ort bringt der österreichische Regisseur Michael Sturminger jetzt Sonette von Shakespeare zur Aufführung.
Das ist ein Ort, der in seiner faszinierenden historisch-kulturellen Bedeutung groß ist, weil er so in die Herzen dieser Menschen gewandert ist. Es ist also ein historischer Ort, weil man bei allen Leuten, mit denen man zu tun hat, merkt, dass die eine tiefe Verbundenheit mit diesem Ort haben. Aber es ist kein Ort, wo Kultur gemacht wurde oder auch der dafür jetzt vordergründig mal besonders geeignet wäre, sondern der macht uns schwer.
Michael Sturminger über einen ungewöhnlichen Aufführungsort in der Lausitz. Das ganze Gespräch ist nachzuhören in unserem Theatermagazin Rang 1. Unser Kritiker Georg Kasch ist zur Brikettfabrik Luise gefahren und kommt direkt aus der Aufführung. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Shakespeare-Sonette in der ehemaligen Brikettfabrik, daraus macht Michael Sturminger die Sonettfabrik. Was war das für ein ungewöhnlicher Rahmen heute Abend?
Naja, also es ist genau das, was man erwartet, wenn man diesen Titel hört. Es sind Shakespeares Sonette inszeniert in einer Fabrik. Die Luise ist ja ein Museum, das ist aber noch funktionstüchtig. Das heißt, da stehen noch all diese Geräte rum, die Förderbänder, Kessel und der Tellertrockner. Und wir als das Publikum, wir laufen mit einem Guide und so mit Bauhelmen auf dem Kopf um diese Maschinen herum von Raum zu Raum und erleben nach und nach knapp 30 von den 154 Sonetten. Und am Anfang und am Ende versammeln sich alle in der Kraftwerkshalle. Aber dazwischen gibt es 12 Stationen ungefähr, von denen man so in kleinen Gruppen von etwa 20 Leuten, aber auch nicht alle erlebt, sondern diese Gruppen haben alle ihre eigenen Parcours. Aber diese Stationen sind dann doch genügend, um alle Seelenzustände abzudecken.
Seelenzustände ist ja schon ein gutes Stichwort. Wovon erzählen denn diese über 400 Jahre alten Sonette?
Ja, in Shakespeares Sonetten geht es generell um Liebe, klar. Aber das Besondere an den Sonetten ist, dass der oder die Geliebte nicht mehr vollkommen sein muss, sondern auch Fehler haben darf. Es ist ja absolut unklar, wer überhaupt der lyrische Sprecher ist. wer der junge Freund oder der junge Geliebte, der da angesprochen wird, und wer diese dunkle Geliebte ist, die dann in den späteren Sonetten auftaucht. Also sind das reale Personen oder sind das eher so Spiel- und Denkfiguren? Wollte Shakespeare da einfach seinen Liebesdiskurs der Zeit durchdeklinieren? Und das bleibt auch in dieser Inszenierung schön offen.
Michael Sturminger hat bei den Salzburger Festspielen den Jedermann inszeniert über viele Jahre. Er hat mehrfach mit dem Hollywood-Schauspieler John Malkovich zusammengearbeitet, ist also ein bekannter Name. Was macht er jetzt mit diesen Gedichten?
Na, Sturminger macht in diesen kleinen Stationen das sehr konkret, als so eine Art Nachdenken über Liebe und Hass, Begehren und Ablehnung, also was alles in diesen Sonetten drinsteckt. Diese Station, die inszeniert er immer mit einem oder zwei der meist jungen SchauspielerInnen, das sind großteils Studierende aus Salzburg. Und da prallt dann manchmal die Sehnsucht des einen auf den Fluchtreflex des anderen. Und das ergibt dann manchmal sehr lustige Momente, wenn dann ein Zuschauer zum Beispiel trocken kommentiert nach dem Motto, sei nicht verzweifelt, da sind doch noch andere da. Und manchmal haben die auch Instrumente dabei, ein Akkordeon zum Beispiel. Und oft wiederholen sie die Sonette so mehrfach und sprechen auch mal die englische Originalversion, sodass man von den Texten immer mehrere Angebote bekommt. Und das tun sie meistens auch in besonderen Situationen. Also da sitzt der eine dann mal auf einer Treppe oder auf so einer Traverse oder verschwindet dann mal so nach unten hin. Da werden diese Räume, die hier sehr verwinkelt sind, sehr schön genutzt.
Wir hören da mal rein.
Mein warst du nur im Traum, schlief ich bei Nacht, war ich ein König, nichts, wenn ich erwacht. Leb wohl, du bist so gut, mein Gut zu sein, du weißt gewiss, wie teuer mein Geschäft. Dein Freiheit ist dein Werk, ich sehe es an, mein Kampfvertrag ist zeitlich festgesetzt. Nur dir verdanke ich, dass ich dich habe, doch wie verdient ich dieses reiche Glück?
Das fängt langsam an, steigert sich dann aber immer weiter. War ja ganz schön was los.
Absolut. Das ist jetzt ja aus dem Finale, wenn die alle wieder zusammenkommen, wieder in der großen Halle, und da bekommt das eine rhythmische Kraft, da geht das so dermaßen auf die 12. Aber da gibt es auch ganz wunderbare stille Momente, da wird es total berührend.
Die Idee, aus Shakespeare-Sonetten jetzt eine musikalisch-theatralische Inszenierung zu machen, die ist nicht ganz neu. Es gab 2009 zum Beispiel mal einen Abend von Robert Wilson und Rufus Wainwright im Berliner Ensemble. Was macht jetzt unterm Strich diese neue Inszenierung besonders?
Das Besondere ist aber auch dieser Rahmen, also der Beginn und der Schluss in der Kraftwerkshalle, die spielen beide mit den Theatermetaphern, zum Beispiel in Sonett 23. Und es gibt auch generell ganz schön viel so Theater zwischendrin. Aber am Ende, wenn sie dieses Sonett wieder aufgreifen, da werden sie plötzlich ganz kraftvoll, ernst. Man glaubt ihnen jedes Wort. Und wenn sie dann davon sprechen, nur weiterzuleben, weil der Geliebte sonst alleine zurückbliebe, dann ist das äußerst berührend.
Dem Lausitz-Festival wurde in den vergangenen Jahren vorgeworfen, irgendwie zu abgehoben zu sein. Also nicht für die Leute von vor Ort Kultur zu machen, sondern vor allem für anreisende Besucher aus den Städten. Hat sich da was geändert?
Ja, also ich habe mir vor dem Hintergrund dieser Diskussion die Daten geben lassen, und demzufolge kamen die zahlenden Gäste, also abzüglich der Ehrenkarten, und da war heute richtig großer Bahnhof, da war der sächsische Ministerpräsident David, da war eine Ministerin aus Brandenburg da und so weiter. Also da waren heute alle aus der Lausitz, und auch für das ganze Festival sieht es so aus, dass die Hälfte aus der Lausitz und dann nochmal ein Viertel aus Sachsen kommen und Berlin so mit 8% eher weniger vertreten ist. Man muss aber auch sagen, dass das Lausitz-Festival ordentlich nachjustiert hat. Das hat ja mal angefangen unter anderem mit Elfriede Jelinek in Guben. Und da ist Shakespeare, also letztes Jahr mit Othello und in diesem dann mit den Sonetten, natürlich anschlussfähiger. Auch Krabat, das bringt das Theater Görlitz-Zittau als Opernuraufführung. Das ist so ein typischer Lausitzer Stoff, also das ist so ein Mythos aus der Region hier, extrem populär. Und dann gibt es auch in diesem Jahr wieder ein partizipatives Format, ein Coriolanabend von Jürgen Kuttner mit dem Forster Bürgerchor, also mit Beteiligung vor Ort. Und ob sich das dann auch alles künstlerisch einlöst, das werden wir dann sehen. Aber dieser Auftakt heute, der hat schon mal gut vorgelegt.
Georg Kasch über Sonettfabrik, die heutige Eröffnungspremiere des Lausitz-Festivals. Bis Mitte September gibt es ein umfangreiches Programm an verschiedenen Orten in Brandenburg, Sachsen und im polnischen Grenzland. Georg Kasch, schönen Abend noch. Danke.
Fazit.
Das gerade wiedereröffnete Fotomuseum in Winterthur in der Schweiz ist eines der wichtigsten Museen seiner Art in Europa.
Also wir verstehen uns wirklich als Museum für Fotografie, aus der Gegenwart herausgedacht, für die Gegenwart, ein gegenwärtiges Publikum.
So die Direktorin Nadine Wittlisbach über ihr frisches Haus mit neuer Ausstellungshalle, neu gestaltetem Foyer und vor allem neuen Räumen für Workshops für Kinder und Jugendliche. Während die Fotostiftung Schweiz gleich gegenüber den Schwerpunkt auf historische Ausstellungen legt, ist im Fotomuseum also Aktuelles zu sehen. So auch in der ersten Ausstellung nach dem Umbau. The Lure of the Image, wie Bilder im Netz verlocken. Gerd Brendel hat sich reinziehen lassen.
Gleich die erste Videoinstallation der aktuellen Ausstellung The Lure of the Image im Fotomuseum Winterthur führt die Verlockung digitaler Bilderfluten als endlos lange Kamerafahrt vor. Auf dem Bildschirm ziehen alle möglichen Gegenstände vorbei, Blumen, Parfümflakons, neben Fotos von Kätzchen bis Elektrogeräten. Scroll nennt die kanadische Künstlerin Sarah Siner ihre Arbeit, die das Scrollen im Internet als analoge Schaufensterauslage nachgebaut hat.
The Lure of the Image, wie Bilder im Netz verlocken.
Darum geht es in dieser Ausstellung, sagt die Kuratorin Doris Gassert.
Wie diese Bilder uns verführen, uns vielleicht auch zu etwas verleiten, wie sie uns vielleicht auch täuschen.
Wie das funktioniert, illustriert eine Schautafel, zu der sich Gassert von einem Song der Pop-Ikone Ariana Grande inspirieren ließ.
Ich sehe etwas, dann gibt es eine emotionale Reaktion, I like it.
Zum Beispiel ein Musikvideo von Ariana Grande.
Und dann, damit dieser Lure weiter sich entfalten kann, muss man es irgendwie wollen. Also ich muss noch mehr wollen. I want it.
Zum Beispiel mehr Videoclips.
Und dann am Schluss hab ich's.
Zum Beispiel Make-up, das mich ein bisschen so aussehen lässt wie Ariana Grande mit ihren über 3 Millionen Followern auf Instagram.
Und gleichzeitig hat das System aber auch mich.
Im Fotomuseum Winterthur zeigen 14 Künstler und Künstlerinnen, wie die digitalen Bilderwelten manipulieren, wie sie Wünsche scheinbar erfüllen. Beispiel Dating-Apps wie Tinder.
Das ist so hot.
Love Stories starten jeden Tag auf Tinder.
Das glaubte auch die Schweizer Fotografin Jenny Hover, als sie sich bei Tinder anmeldete. Aus den Profilbildern, die ihr der Algorithmus der App präsentierte, den Matches, hat sie Collagen geklebt. Junge Männer mit Traumkörpern, wahlweise am Strand oder in den Bergen. Ein Like von ihr hatte genügt und schon war sie in der Kategorie MILF, Mothers I Like to Fuck, gelandet.
Das ist so hot.
Andere Künstler benutzen selbst künstliche Intelligenz, um den Bias, die Voreingenommenheit der von Algorithmen und KI generierten Bilder zu entlarven. In dem Video Aufstieg und Fall digitaler Trends von Eamon Friel zerfließen KI-generierte Porträts ineinander, vom bleichen Mädchengesicht zur androgynen, dunkelhäutigen jungen Frau. Mal mit Kuller, mal mit Mandelaugen.
Es vermittelt natürlich auch den Eindruck, dass es vielleicht auch ethnisch divers ist.
Ja.
Und damit haben diese Trends ja eben auch zu tun. Aber letztendlich ist es trotzdem so eine Grunduniformität.
Der Augenaufschlag ist immer perfekt. Der Blick immer halb verführerisch, halb gespenstisch, unwirklich. Noch eindrücklicher zeigt sich der Bias im Internet bei digitalen Suchmaschinen. Michael Mandyberg hat sogenannte Stockfotografien, vorproduzierte käufliche Aufnahmen im Internet, zu unterschiedlichen Themen gesucht und von künstlicher Intelligenz aus Millionen von Bildern jeweils ein einziges quasi Durchschnittsporträt errechnen lassen.
Wenn es um Schönheit oder Beauty geht, dann sind es meistens Frauen, die das repräsentieren. Wenn es um die Geschäftswelt geht, dann sind es meistens Männer in Anzügen, die das repräsentieren.
Fasst Doris Gassert einen Kreislauf zusammen, der aus Stereotypen immer wieder neue Stereotypen produziert. Lure of the Image im neu eröffneten Fotomuseum Winterthur ist all das. Sinnliche Bilderreise, ein bisschen Gruseleffekt und Aufklärung. Die steht auch in Zukunft auf dem Programm, sagt Museumsdirektorin Nadine Wittlisbach.
Wir werden uns noch stärker mit ethischen Fragen zur Bildproduktion auseinandersetzen. Wir werden noch stärker fragen, wie sind die Umstände, wie die Bilder entstehen, mit wem entstehen die Bilder, durch wen entstehen die Bilder, sei das Mensch oder Maschine.
Gegen den Lure, die Verlockung digitaler Bilderfluten, setzt Wittlisbach auf die Verlockungen analoger Museumsräume. Orte, an denen Zusammenhänge aufgezeigt werden, wo neu auf Bilder geschaut werden kann, allein oder gemeinsam. Und das nächste Bild nicht da hängt, wo es hängt, weil künstliche Intelligenz das so geplant hat, sondern Museumsdirektorin Wittlisbach und ihr Team.
The Lure of the Image, wie Bilder im Netz verlocken. Diese Ausstellung im Fotomuseum Winterthur läuft noch bis zum 12. Oktober. Mitten im Krieg hat die Ukraine heute ihren Unabhängigkeitstag gefeiert. Seit 1991 gibt es diesen Nationalfeiertag. Auch in Deutschland gab es zahlreiche Solidaritätsdemonstrationen. Unser Korrespondent Nils Buhler hat den Unabhängigkeitstag heute in Kiew miterlebt. Das klingt ja irgendwie paradox. Also die Unabhängigkeit feiern mitten im Krieg. Nils Buhler, welche Bedeutung hatte dieser Tag heute für die Menschen in der Ukraine?
Na, die Bedeutung des Tages hat sich im Krieg schon ziemlich verändert. Früher war das für viele Menschen ein Tag, wo man wirklich feiern konnte, wo es viele Veranstaltungen gab, wo man Spaß haben konnte, zu Konzerten oder zu Ausstellungen gehen konnte. Diese Konzerte und Ausstellungen, die gibt's heute auch noch. Bloß haben die immer diesen Beigeschmack, dass der Krieg dort irgendwie immer eine Rolle spielt. Es gibt sehr viele Wohltätigkeitsveranstaltungen, wo Menschen dann auch Geld spenden können für Soldaten. Ja, die Unabhängigkeit hat eben im Krieg eine ganz neue Bedeutung gewonnen durch den Überfall Russlands. Viele nehmen Russlands Krieg ja als einen Angriff auf ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit wahr. Und es gibt viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die selbst ihre Unabhängigkeit mit der Waffe in der Hand auch verteidigen. Und an die denkt man auch an diesem Tag. Es ist also auch ein Tag des Gedenkens und auch vor allem des Gedenkens der vielen Opfer, die der Krieg schon gefordert hat.
Präsident Zelensky hat seine Rede zum Unabhängigkeitstag als Video bei Telegram verbreitet. Wie hat er denn die Ukrainerinnen und Ukrainer angesprochen? Also was sollte seine Rede bewirken?
Sie sollte vielen Menschen Mut machen, dass es einen Frieden geben kann, dass es die Aussicht darauf gibt, dass Zelensky davon ausgeht, dass es Sicherheitsgarantien geben wird für sein Land. Und er hat auch gesagt, dass im Zuge dieses Krieges ein völlig neues Selbstbewusstsein auch entstanden ist und sich die Ukrainer eben nicht mehr beherrschen lassen will, sondern aus eigener Kraft eine eigene starke Stimme sein will und auch respektiert sein will unter Partnerinnen und Partnern, denen sie auch etwas anzubieten hat. Das waren so seine Botschaften heute.
Und wie kommt das bei den Menschen an? Also stärkt es tatsächlich ihr Selbstbewusstsein, ihren Patriotismus? Lindert es die ja auch vorhandene Kriegsmüdigkeit? Oder haben einige auch die Nase voll von den immer gleichen Appellen?
Na, kriegsmüde sind die Ukrainer ja schon seit Beginn, denn sie wollten diesen Krieg nie wirklich. Dieser Krieg wurde ja von Russland begonnen. Und ich glaube, sie schauen, was das betrifft, jetzt eher nicht so skeptisch auf ihren Präsidenten, sondern sie sind skeptisch, was das anbelangt, dass es diesen Frieden wirklich so schnell geben wird. Aber das hat eher was mit Russland zu tun und dessen Rolle als mit dem Präsidenten, weil man eben sieht, dass Russland weiterhin diese Angriffe fortfährt. Und dass es schwierig ist, Russland unter Druck zu setzen, damit diese Angriffe gestoppt werden können. Es gibt ja sehr viele Debatten über die Gebietsabtretung, wo auch gerade bei uns aus Deutschland und Europa immer gefragt wird, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer dazu stehen. Und viele glauben eben nicht an diesen Mechanismus, so wie man ihn bei uns vielleicht manchmal wahrnimmt. Gebietsabtretung ist gleich Frieden, denn viele glauben, dass Russland noch viel mehr vorhat, den ukrainischen Staat und die Unabhängigkeit zerstören will und deswegen sich nicht mit ein paar Gebieten einfach zufrieden geben wird, maximal den Krieg vielleicht pausieren wird und dann wird er fortgesetzt, so sehen das viele hier.
Ja. Überrascht hat heute Nachmittag eine Nachricht, bei der sich Bild.de auf das Wall Street Journal bezieht. Das wiederum beruft sich auf Regierungsquellen. Und demnach sollen die USA der Lieferung von 3.550 neuen Marschflugkörpern an die Ukraine zugestimmt haben. Finanziert werden soll dieses Paket von den Europäern. Geliefert werden soll in 6 Wochen. Was würde das für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten?
Das würde bedeuten, dass die Ukraine mehr Ziele angreifen kann in Russland. Das macht sie ja auch schon bisher und auch wieder verstärkt in den vergangenen Tagen. Da haben wir viele Angriffe gesehen auf Treibstofflager. Auch in der vergangenen Nacht gab es das wieder. Das stört die Kriegsmaschinerie in Russland und die Versorgung zum Beispiel der Militärfahrzeuge. Also das spielt schon eine wichtige Rolle. Ob es dann jetzt letzten Endes den Kriegsverlauf wirklich ganz entscheidend dreht und beeinflusst, ist immer eine andere Frage. Da sagen ja viele Militärexperten, dass es da nicht die eine Waffe gibt, die so eine Wirkung letzten Endes auslöst. Das muss man dann beobachten.
Außerdem gab es heute einen weiteren Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine. Lässt sich da am Unabhängigkeitstag irgendwas hineininterpretieren? Ist das ein positives Zeichen oder überwiegt auch hier eher Enttäuschung?
Nun, das ist sicherlich für viele Menschen erstmal eine positive Nachricht, vor allem natürlich für die Angehörigen, wenn ihre Verwandten aus zum Teil ja wirklich sehr langer Kriegsgefangenschaft freikommt. Wir hören auch immer wieder, dass dort in dieser Gefangenschaft in Russland oder in russischen Gefängnissen gefoltert wird. Von daher ist es für viele erstmal eine gute Nachricht an so einem Tag. Inwieweit das jetzt mit dem Unabhängigkeitstag zu tun hat, das lässt sich immer schwer sagen. Das ist ja auch ein Kanal, der bislang noch zu funktionieren scheint zwischen Russland und der Ukraine, dass es regelmäßig diese Austausche gibt. Heute sollen es 146 Gefangene auf jeder Seite gewesen sein, die man getauscht hat. Es ist nicht ganz klar, ob es ist immer noch von 8 Zivilisten die Rede, ob diese 8 Zivilisten unter diesen 146 sind oder ob die jetzt noch zusätzlich zu den 146 mit dazukommen. Aber es sind auch sehr namhafte Menschen dabei, die man hier im Land kennt, beispielsweise den Bürgermeister von Cherson. Der wurde damals von den Russen inhaftiert, als er sich geweigert hat, mit ihnen zusammenzuarbeiten, als die Stadt besetzt wurde. Und auch mehrere Journalisten sind mit dabei. Also ich denke mal, das nimmt man hier schon zur Kenntnis.
Neben Energieinfrastruktur sind ja auch Krankenhäuser und Schulen immer wieder Angriffsziele. Russland zerstört mit seinen Raketenangriffen aber eben auch Kultureinrichtungen. Wir haben hier in Fazit immer wieder über Zerstörungen und Evakuierungen von Museen berichtet und doch arbeiten viele Museen ja weiter, also öffnen ihre Türen. Sie waren die letzten Tage in Odessa unterwegs. Kann man dort und in Kiew jetzt vor allem Teile der jeweiligen Sammlungen sehen oder gibt es auch aktuelle neue Ausstellungen, die reflektieren, was das Land gerade durchmacht?
Es gibt immer wieder Ausstellungen, die auch den Krieg thematisieren. Beispielsweise Künstler, die aus Militärgerät, aus Munition Skulpturen zum Beispiel fertigen. Es gibt Fotoausstellungen von Kriegsfotografen. Also das wird hier schon stark thematisiert. Bei der Ausstellung, die ich mir im Kunstmuseum von Odessa angeschaut habe, da ging es um ein Jubiläum einer sehr namhaften Kunsthochschule, die 160 Jahre alt geworden ist. Und da hat der Kurator 300 Werke von Studierenden dieser Kunsthochschule vom Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 90er Jahre, also den ersten Jahren der Unabhängigkeit in der Ukraine, ausgestellt. Und das ist im Prinzip so eine kleine Zeitreise durch die ukrainische Geschichte und eben auch dieser Weg zur Unabhängigkeit, der da dargestellt wird, hat also nicht unbedingt mit den aktuellen Ereignissen des Krieges zu tun, aber für viele Menschen ist es eben auch Anlass, diese Zeit, um sich mehr mit der eigenen Geschichte und Kultur zu beschäftigen. Deswegen geht man auch in diese Ausstellung.
Und in Kiew gibt es da aktuell auch interessante Sachen zu sehen?
Da gibt es auch immer wieder Fotoausstellungen beispielsweise von Kriegsfotografen, die sich mit dem Krieg auch beschäftigen. Also der Krieg ist in irgendeiner Form, selbst wenn vielleicht nicht die Ausstellung immer so ganz konkret das thematisiert, ist es eigentlich immer Thema auch in den Kultureinrichtungen. Vor allem ja auch, weil Kultureinrichtungen vom Krieg direkt betroffen sind, auch beschädigt wurden, zerstört wurden. Da ist, wenn wir nochmal zurückgehen nach Odessa, das Kunstmuseum ja auch 2023 bei einem Angriff auf die Hafenstadt stark beschädigt worden. Und deswegen werden auch immer aus Ausstellungen dort und aber auch landesweit in der Ukraine Exponate in Sicherheit gebracht, damit sie eben nicht zerstört werden. Und in Odessa und in anderen Museen sorgt das dann auch dafür, dass Wände leer bleiben oder Rahmen leer bleiben und eben erstmal nicht ausgestellt werden können. Aber man versucht, so gut es geht, diesen Kulturbetrieb auch in Zeiten des Krieges am Leben zu erhalten und dann auch mit anderen Ausstellungen zu füllen.
Museen übernehmen aber auch noch ganz andere Aufgaben. Zum Beispiel gab es da heute am Unabhängigkeitstag Erste-Hilfe-Kurse.
Ja, das war auch in dem besagten Museum von Odessa, in dem Kunstmuseum. Da wurden heute kostenlose Erste-Hilfe-Kurse angeboten. Es ging darum, Blutungen zu stoppen. Und da hatte das Museum dazu geschrieben, dass es eben zu Zeiten des Krieges nicht nur darum geht, Wissen zu vermitteln, sondern vor allem auch, um Menschenleben zu retten und dass man deswegen diesen Raum bereitstellen will, auch am Tag der Unabhängigkeit.
Sie erleben die Ukrainerinnen und Ukrainer aus nächster Nähe. Woraus ziehen die Menschen Hoffnung?
Zum einen aus der Unterstützung, beispielsweise ja durch die europäischen Partner. Zum anderen aber einfach auch daraus, dass man so lange ja auch schon Widerstand geleistet hat gegen Russland. Russland hat immer noch nicht die ganzen Gebiete, die es einnehmen will, kontrolliert es immer noch nicht. Am Anfang hieß es ja immer, dass man möglicherweise in 3 Tagen schon die ganze Ukraine kontrollieren könnte. Das ist immer noch nicht eingetreten. Das ist sicherlich was, was den Menschen auch Mut macht. Aber gleichzeitig beobachte ich auch eine zunehmende Hoffnungslosigkeit, eine Ratlosigkeit, wie man das eigentlich alles beenden will, wenn man nach wie vor nicht sieht, dass Russland in irgendeiner Art und Weise nachlässt mit seinen Angriffen und diesen Krieg beenden möchte.
Nils Buhler, unser Korrespondent in Kiew, über den heutigen Unabhängigkeitstag der Ukraine und die Rolle der Kunst in Zeiten des Krieges. Vielen Dank.
Sehr gern.
Am kommenden Mittwoch beginnen die 82. Filmfestspiele Venedig. Und wenn man sich das Programm anschaut, dann könnte man denken, dass das italienische Kino gerade eine wahre Blüte erlebt. Italienische Filme sind im Wettbewerb und in anderen Sektionen prominent vertreten. Das steht allerdings vollkommen im Gegensatz zum Zustand der italienischen Filmindustrie, die gerade in einer ihrer schlimmsten Krisen steckt. Das hat zwar auch was mit dem internationalen Rückgang an Filmproduktionen zu tun. Auch Deutschlands Film Branche leidet darunter. Vor allem aber ist die Krise einem Kulturkampf geschuldet, der seit dem Antritt der rechtsgerichteten Meloni-Regierung herrscht. Christian Berndt über das italienische Kino in politisch und wirtschaftlich turbulenten Zeiten.
La mia anima. Der italienische Regisseur Pietro Marcello hat das Leben der legendären Schauspielerin Eleonora Duse verfilmt. Sein Biopic Duse läuft im Wettbewerb der diesjährigen Filmfestspiele von Venedig neben vielen anderen italienischen Filmen im Programm.
You're seeing a lot of Italian movies also because since the Meloni government
Es gibt auch deshalb so viele italienische Filme in Venedig, weil seit dem Antritt der Regierung Meloni die Quote italienischer Filme im Wettbewerb von Venedig erhöht wurde, sagt der italienische Filmkritiker Gabriele Niola. Auch in Cannes war der italienische Film dieses Jahr sehr präsent, aber diese Festivalerfolge stehen im krassen Gegensatz zum derzeit katastrophalen wirtschaftlichen Zustand der italienischen Filmindustrie.
During the years of COVID, like from 2020 on,
während der Pandemie ging es dem italienischen Film blendend. Es gab massive Investitionen der Streamer in Film- und Serienproduktionen. Und weil Italien ein wirkungsvolles Steueranreizmodell hat, wurden viele ausländische Filmproduktionen angelockt. Und zusätzlich lockerte die Regierung in der Pandemie die Regeln für die Filmförderung. Als dann nach der Pandemie der Film- und Serienproduktionsboom weltweit endete, traf das die italienische Filmindustrie hart. Doch viel entscheidender für die jetzige Krise war das, was nach dem Regierungsantritt von Ministerpräsidentin Meloni 2022 passierte. Ein Jahr nach Regierungsantritt kappte die neue Regierung die öffentliche Filmförderung. Zwar war eine Förderreform nötig, so Niola, weil in der Pandemie die Regeln für die Beantragung der Förderungen so gelockert worden waren, dass jegliche Kontrolle fehlte. Das lud zum Missbrauch ein, so der Regisseur sozialkritischer Filme Andrea Sägre.
There are films never made, which are never existed, which get the money.
Es gab Fördergelder für Filme, die nie gedreht wurden. Aber statt das Fördersystem zu reformieren und die Regeln wieder zu verschärfen, strich die Regierung Meloni die Förderung komplett. Und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Investitionen der Streamer zurückgingen. Damit kam die italienische Filmproduktion zum Erliegen. Über 70% der Filmschaffenden sollen momentan arbeitslos sein. Dass die Regierung das Fördersystem kappte, statt es zu reformieren, meint Sägre, lag daran, dass es in ihre rechte politische Agenda passte.
The idea at the beginning was, cinema is made by leftist.
Seit ihrem Regierungsantritt, so Sägre, hatte Meloni erklärt, dass das italienische Kino links dominiert sei und diese kulturelle Hegemonie gebrochen werden müsse. Immer wieder sprach die Regierung öffentlich darüber, dass hochsubventionierte Filmschaffende öffentliche Gelder verschwenden. In diesem Klima des Kulturkampfes wagte man in der Filmszene kaum Kritik, so Sägre, zu groß schien die Gefahr, Förderungen zu verlieren. Das änderte sich erst im Mai dieses Jahres, als nach der Verleihung des wichtigsten italienischen Filmpreises über 300 Filmschaffende einen Protestbrief gegen die Filmpolitik des Kulturministers unterzeichneten. Seitdem hat sich die Regierung zu Korrekturen bereit erklärt, so Sägre.
In a new proposal that is less radical.
Der neue Vorschlag des Kulturministers ist weniger radikal als geplant, so Sägre. Ursprünglich sollte die Förderung viel stärker an den kommerziellen Erfolg ausgerichtet werden, was eine Förderung etwa für Dokumentarfilme fast unmöglich gemacht hätte. Und es fließen wieder Fördergelder. Der italienische Film erlebt einen Neustart, so Gabriele Niola. Geblieben aber ist eine neu eingeführte, umstrittene Filmförderung, die der nationalistischen Agenda der Regierung folgt.
One of the rules to more easily access the funding is to make a movie about Italian identity or great Italian figures.
Man bekommt leichter Förderung, wenn man einen Film über nationale Identität und große historische italienische Gestalten machen will. Aber dabei kommen nicht zwangsläufig rechtsgerichtete Filme heraus, so Niola. Es sind gerade in letzter Zeit Serien und Filme entstanden, die italienische Geschichte sehr kritisch beleuchten, sagt der Filmkritiker. Niola und auch Andrea Sägre glauben nicht, dass die rechtsgerichtete Regierung den italienischen Film ideologisch neu ausrichten kann. Dazu seien die Widerstände zu groß. Pessimistischer ist dagegen der in Berlin lebende italienische Filmkritiker Andrea Daddio.
I think more than change, they can destroy it.
Mehr als verändern kann die Regierung zerstören, meint Daddio. Meloni ist populär und weil die Mehrheit der Italiener sich nicht fürs Kino interessiert, finden die Proteste aus der Kulturszene kaum Resonanz, sagt Daddio. Meloni hat auf wichtige Positionen der italienischen Medien- und Kulturszene Gefolgsleute gesetzt. Auf das regierungskritische Kino, fürchtet Daddio, kommen schwere Zeiten zu.
Wie Italiens Filmbranche unter dem Kurs der Meloni-Regierung leidet, berichtet Christian Berndt. Sein Name stand für die Demokratisierung der Kultur, Hilmar Hoffmann. An diesem Montag wäre der ehemalige Kulturdezernent von Frankfurt am Main 100 Jahre alt geworden. Ein vorbildhafter Visionär der Kulturpolitik. 20 Jahre lang zog er von Frankfurt aus die Strippen und hat zwischen 1970 und 90 vieles bewirkt. Sein Motto, Kultur für alle, hat Generationen geprägt.
Diese Utopie wird sich nie ganz verwirklichen lassen. Weil eben doch wenige Menschen das Glück hatten, Abitur zu machen und in der Schule gelernt haben, die Gesetze der Wahrnehmung oder der ästhetischen Erziehung dann beherzigen können, um das, was ihnen die Museen anbieten, als persönliche Bereicherung davontragen könnten.
Hilmar Hoffmann vor 10 Jahren zu seinem 90. Geburtstag in unserem Programm. 2018 ist er gestorben. Was ist von seinen Ideen geblieben?
Frankfurt, wie wir die Stadt heute kennen, sähe ohne Hilmar Hoffmann anders aus. Der SPD-Politiker, der über 20 Jahre Kulturdezernent war, ist der Erfinder des Museumsufers und hat über die ganze Stadt große und kleine Kulturorte verteilt. Von Stadtteilkinos bis zu großen Häusern wie dem Musanturm. Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig beschreibt den Geist, der zu seiner Zeit herrschte.
Das war insgesamt in der Bundesrepublik eine Zeit des Aufbruchs, der Reformen. Das betraf nicht nur die Kultur, das betraf auch die Universitäten und die Schulen. Und ganz generell kann man, glaube ich, sagen, dass in dieser Zeit alte Verkrustungen aufgebrochen worden sind. Und für die Kulturpolitik hat das eben im Sinne von Hilmar Hoffmann bedeutet, dass er die Kultureinrichtungen geöffnet hat für alle. Das war sein Anspruch, dass er den Menschen den Zugang erleichtert und ermöglicht hat.
Nach Frankfurt kam der gebürtige Bremer seinerzeit aus Oberhausen, wo er zuletzt Kultur- und Sozialdezernent gewesen war. 1970 wurde Hilmar Hoffmann dann Kulturdezernent in Frankfurt. In seiner Amtszeit wurden 15 Museen neu gebaut oder alte Villen für Museumszwecke umgerüstet, zum Beispiel das Deutsche Filmmuseum oder das Architekturmuseum. Zusammen mit den schon bestehenden Museen entstand daraus das Museumsufer, bis heute ein Anziehungspunkt für Gäste aus aller Welt. Aber Hoffmann steht für noch mehr. Ina Hartwig.
Er steht dafür, dass er die freien Künste und Kulturschaffende, die vielleicht auch nicht so ins konservative Raster gepasst haben, wie ein Willy Pramel, die unterstützt zu haben. Die Naxos-Halle hat er als Kulturort ermöglicht, den Mosanturm hat er gegründet, also einen Ort der freien Künste. Er hat wirklich über den Tellerrand hinausgeschaut und kam ja selbst vom Film her, von den Kurzfilmtagen in Oberhausen. Daran sieht man allein schon auch, dass er Themen etabliert hat, die vorher nicht unbedingt zum Themenbereich der etablierten Kunstszene gehört hat.
Doch wie steht es heute um das damals von ihm ausgerufene Motto Kultur für alle? Michael Müller, kulturpolitischer Sprecher der Linken in Frankfurt.
Wir kritisieren als Linke in Frankfurt schon lange, dass Eintrittspreise in Museen einfach viel zu hoch sind. Jetzt wird die Kulturdezernentin mit Sicherheit sagen, ja, es gibt den freien Eintritt für Kinder in die Museen, aber das nützt den Kindern natürlich wenig, wenn es für die Eltern unerschwinglich ist, ins Museum zu gehen. Das Gleiche erlebe ich auch, wenn man jetzt im Schauspiel in der Oper ist. Was da für eine Gesellschaft in der Oper ist. Das ist, finde ich, noch nicht ein Abbild der Frankfurter Stadtgesellschaft, wie sie sein könnte.
Ähnlich sieht das auch Miriam Mahn, parteilose Stadtverordnete bei Ökolinks und Theatermacherin. Sie findet es wichtig zu fragen, wer mit dem Motto Kultur für alle heute eigentlich gemeint ist.
Ich glaube, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft gucken müssen, dass wir mehr Perspektiven auf die Bühnen bringen und dass es einfach mehr Perspektiven auf den Bühnen, hinter den Bühnen, in den Organisationen gibt, damit wir dann auch am besten die komplette Gesellschaft darstellen können in unseren Kulturinstitutionen, weil auch alle in dieser Gesellschaft mit ihren Steuern diese Institutionen tatsächlich bezahlen und fördern.
Eine Chance dafür könnte der geplante Neubau von Schauspiel und Oper sein, dass ein Haus entsteht, das den ganzen Tag geöffnet ist, damit auch Menschen was davon haben, die sich nicht unbedingt für Theater oder Oper interessieren.
Grete Götze über Hilmar Hoffmann, der an diesem Montag 100 Jahre alt geworden wäre. Mit der neuen Woche trudeln auch frische Zeitungen ein. Stoff für Ulrike Timms Kulturpresseschau.
Komisches Gefühl, wenn man als Pressebeschauerin mit hängender Zunge zum Kulturpresseschau-Feuilleton Lesedienst kommt, wegen Verspätung der Bahn. Das müssen wir ganz sicher nicht vertiefen, da kennen sich alle aus. Wenn wir uns also kurz vor knapp an die Arbeit machen und dann in der Süddeutschen Zeitung unter der kleinen Überschrift Deutsche Bahn in großen Lettern lesen, historische Chance. Was meint Vivien Timmler damit? 30 Jahre nach der Privatisierung der Deutschen Bahn könnte es erstmals dazu kommen, dass ein Verkehrsminister und ein Bahnchef von vornherein die gleichen Ziele verfolgen. Das wäre mal was Neues, dass es bei der Bahn um die Kunden geht. Es braucht den großen Wurf. Die Distanz des Ministers zum Konzern könnte da ein Vorteil sein. Bislang gab es alle möglichen Konstellationen. Minister, die die Devise ausgaben, dass die Bahn nichts kosten dürfe, und Bahnchefs, die daraufhin zehntausende Weichen rausrissen. Einen Minister, der an der Bahn sogar verdienen wollte, und einen Bahnchef, der dafür einen Börsengang vorbereitete, der nie stattfand. Oder einen Minister, der viel mehr Menschen und viel mehr Güter auf die Schiene bringen wollte. Und einen Bahnchef, der dazu eine völlig illusionäre Strategie entwickelte. Und nu? Neustart und eine wirkliche Trennung von Netz und Betrieb. Das fordert die Süddeutsche Zeitung. Dann würden die Milliarden womöglich tatsächlich in die Infrastruktur fließen und nicht über Umwege bloß den Konzern sanieren. Wir werden das lesend, fahrend und auf freier Strecke stehend im Auge behalten. Schließlich ist ein pünktlicher Kulturpresseschau-Dienstbetrieb auch stressfreier. Ein begeisterter Bahn- und Biermensch ist der Schriftsteller Jaroslav Rudisch. Das lesen wir in der Taz. Und ganz sicher wird Rudisch, Bestseller Gebrauchsanweisung fürs Zugfahren, irgendwie auch in Husum anlanden, wo er als neuer Theodor-Storm-Stipendiat ein paar Wochen verbringen wird. Für sein neues Buch über Bier verschlug es Jaroslav Rudisch von den Kellern in Bamberg über die tschechischen Weiten bis in den Norden Islands. Da kommen allerhand Kilometer zusammen. Rudisch stammt aus einer Eisenbahnerfamilie, aber ich habe dann doch Germanistik und Geschichte studiert, nachdem ich nicht Lokführer geworden bin, erzählt er der Taz. Unfreiwillig viel herumgekommen ist die expressionistische Malerin Irma Stern, deutsche Jüdin und Südafrikanerin. In Kapstadt musste sie ihre Karriere ab 1933 ganz von vorn beginnen. Irma Stern? Dieser Name steht für kein Kunstmarkt-Wunderkind, keine Ranking-Dominanz, auch kein Medienspektakel, das viral geht. Das Brücke-Museum in Berlin zeigt derzeit einen Teil des Lebenswerks von Irma Stern. Die Frankfurter Rundschau ist schwer beeindruckt und widmet der Ausstellung und der Malerin eine komplette Seite. Stern malte als erste weiße Künstlerin Südafrikas die Schwarzen und Coloreds nicht als exotisches Dekor oder Studienobjekte, sondern als Individuen, stolz, schön, selbstbewusst. Ihr Leben, ihre Kunst zwischen den Kulturen war ebenso schmerzvoll wie bereichernd und ermöglichte ihr eine unverwechselbare Handschrift, so Ingeborg Rute in der Frankfurter Rundschau. Möglichen Bedenkenträgern und Bedenkenträgerinnen pfeffert die Autorin entgegen, was heute als Aneignung kritisiert wird, eine weiße mal schwarze, erwuchs ihr aus echter Zuneigung, entstand bis zu ihrem Tod als, so möchte man es beschreiben, zeitliches Kaleidoskop afrikanischer Menschen, differenziert und in aller Vielfalt, was den Vorwurf der eurozentristischen Afrika-Stereotype ad absurdum führt. Irma Stern, zu entdecken im Brücke-Museum in Berlin noch bis zum 2. November. Bleibt uns noch, Ihnen zum Wochenstart in aller Kürze aus der Frankfurter Allgemeinen mitzugeben. Man muss halt nur das Richtige tun.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut in die neue Woche.